Mal Erinnerung an das Mitarbeitertreffen gleich nach dem Gottesdienst im Speisesaal, alle, die mit Kindern zu tun haben, von Stillkind bis Jugend, genau. Der Thomas ist heute im Schwarzwald, der hat auch nicht dran gedacht, wenn man heiratet, dass man plötzlich lauter Verpflichtungen hat, sondern aus Baden-Württemberg, die Zieglers, jetzt wurde er auf eine Hochzeit eingeladen und ja, ich vertrete ihn, besser gesagt, wir haben das Thema getauscht. Letzten Monate haben wir viel gelernt, fast schon ein Jahr systematische Theologie, was Gott alles getan hat, wie es zusammenhängt mit dem Heil und ganz viele wertvolle Sachen. Und es ist so ähnlich wie beim Schreiner, wenn der nämlich die Ausbildung beginnt, dann ist erstmal ein ganzes Jahr lang Schule, so das Berufsschul, wie heißt das nochmal? Meine Frau hat das gemacht wahrscheinlich, oder? Schreinerin. Berufsschuljahr und dann wird es langsam Zeit, dass man auch mal was macht. Dass man mal ein bisschen was baut, was schreinert. Und so kommen wir heute zum Missionsbefehl, zum sehr praktischen Teil. Das ist uns ja nichts Neues, aber wir wollen heute uns gemeinsam daran erinnern. Am Freitag war ja die Beerdigung von Stefan Rosner. Ihr erinnert euch, wie er noch vor 4 Wochen ganz zittrig hier vorne gestanden ist und hat um Gebet gebeten für seine Kinder, wenn er dann nicht mehr lebt, dass einige für seine Kinder weiter beten sollen. Und ich war total begeistert am Freitag von unserem schönen Gemeindeteam. Also ich bin wieder auf die Idee gekommen, ich warte nicht mehr auf die Brüder, ich fahre schon mal alleine los, weil ich so nervös war. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt irgendwie Stau ist, dann komme ich spät zur Beerdigung. Und da bin ich eine Viertelstunde früher losgefahren mit Vollgas auf der Autobahn und dann hat er einen Teil von meinem Auto verloren, das dann ein englisches Auto hinter mir beschädigt hat. Und ein riesen Zirkus und die Windschutzscheibe war da zerkratzt und der Gummi rausgerissen, was weiß ich. Und dann musste ich mich auf dem Parkplatz noch umziehen in Straubing. Und als ich gerade wieder aus dem Parkplatz rausbog, da beim Schuhgeschäft, da waren gerade die Brüder vor mir. Und dann sind wir also zeitgleich mit den 3 Autos da angekommen. Und dann habe ich gesagt, was ist das wieder für eine Lektion? Was hätte ich einfach mich da einreihen sollen? Und es war so schön, der gemeinsame Gesang, das Zeugnis vom Rico, die Andacht vom Johann. Und so haben wir echt gedacht, so funktioniert eigentlich Gemeinde. Und auch bei der Beerdigung, auch in der Zukunft, machen wir das irgendwie gemeinsam. Weil das nicht einer so da vorne die Show macht, sondern dass jeder das bringt, was er geben kann. Also ich war einfach total dankbar auf dem Nachhauseweg. Und für den Stefan ist so, für den Stefan, da zählt er nur noch beim Herrn oder nicht beim Herrn. Oder? Sei 3-4 Kilo Übergewicht und sei Wohnungseinrichtung, um den sie jetzt hier aus dem Lebenshaus kümmern können. Und alles, was da rumliegt, alles, was zurückbleibt, poh, das ist alles egal. Der bejubelt jetzt den Herrn und freut sich und ist gesund. Und auch für dich, da kommt der Punkt, wo 99,% von dem, was unseren Alltag beschäftigt, von der Küchenmaschine bis zu den Schnürsenkel, bis Auto, Sommerreifen, Winterreifen, Vollkaskoversicherung, das ist dann alles hinfällig. Alles völlig egal. Ich meine, es ist jetzt wichtiger, aber dann. Und wenn deine letzten Atemzüge kommen, dann zählt einfach nur noch, bist du mit Gott im Reinen. Und hat die Kraft des Evangeliums, ist ja auch bei dir wirksam geworden, zum Heil. Ihr wisst ja, nach der Beerdigung ist vor der Beerdigung. Mir kann man jetzt überlegen, wer wird der Nächste sein und so. Also ich habe vorhin gesagt zu der Birgit und zum Frank, wir machen mal so ein Video, Irmgard, wo du ganz alleine hier im Gemeindehaus sitzt. Und dann machen wir von dir ein Video, wo du dann sagst, ach, es war so schön, als die alle noch gelebt haben, weil du überlebst uns alle, das ist klar. Du siehst besser aus als vor 10 Jahren und bist erst 90. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, ja. Und ich war so dankbar am Freitag, dass wir beim Predigen nicht lügen mussten, weil ich habe schon Beerdigungen gehalten, wo ich so ein bisschen das nicht direkt gelogen habe, aber du musst es einfach ein bisschen schön reden, wenn irgendein Ungläubiger stirbt. Und das war jetzt am Freitag nicht der Fall. Ich bin zuversichtlich, ich kenne Stefan lang genug und habe oft genug mit ihm über den Herrn geredet. Und ich habe mich echt gedacht, ich freue mich schon total auf meine Beerdigung. Wirklich. Vielleicht überlege ich mir noch einen richtigen Gag. So zum Schluss, irgendeine Stimme aus dem Sarg, von Tonband oder so, wenn ich dann wirklich gestorben bin. Evi will früher sterben. Das ist ja wieder peinlich. Die Hanna, die sagte zu Hause, wir haben das Lied gesungen, das wir auch bei der Beerdigung gesungen haben, Ewigkeit, da sagt sie, das möchte ich auch, dass das bei meiner Beerdigung gesungen wird. Weil es einfach so schön ist. Ja? Und das finde ich toll, wenn die Hanna das schon so sagt in jungen Jahren. Aber da gibt es einen zweiten Stefan, das ist mein Arbeitskollege, und der hat das Problem, also wir verstehen uns blendend, und er hat das Problem, dass er alles ganz genau nimmt. Okay? Alles ganz genau. Und dann ruft er vielleicht nochmal an, nach der Spätdienst habe ich das gemacht, dann habe ich die, kannst du nochmal schauen, ob das in Ordnung ist und so. Und er hat gesagt, Franz, ich beneide dich so, dass du so cool bist, immer so locker und so. Das kann auch schlecht sein. Ja, zu 50% ist schlecht, wenn man cool und locker ist. Gell, Rico? Stimmst du zu? Und dann sage ich zum Stefan, du, das ist ganz einfach. Du musst dir hier in der Klinik immer die Frage stellen, ist das in 10.000 Jahren noch relevant? Und wenn nicht, dann ist es nicht so wichtig. Weil wir leben ja von der Ewigkeit her. Wir haben das ewige Leben, wir haben die ganze Zeit uns zu stressen. Und der Spruch, der kommt nicht von ungefähr, sondern der kommt aus Lied 65. Weil der John Newton hat da gedichtet in Strophe 4, wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch immer von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Weißt du, das ist in 10.000 Jahren noch wichtig. Und was in 10.000 Jahren noch wichtig ist, muss auch für uns heute wichtig sein. Wir haben ja schon das ewige Leben. Und jetzt versuchen wir das Beste daraus zu machen. Soweit es möglich ist. Meine Frage, wenn so Leute, die so ganz tolle Leistungen bringen, sagen wir mal die Olympiasieger und dann noch Weltmeister und vielleicht nochmal Olympiasieger und nochmal Weltmeister, was machen denn die dann so nach der Weltmeisterschaft und nach der Olympiade, wenn sie dann sozusagen einen Sport aufgeben, was machen die denn dann? Geld ausgeben, ne? Das meint ihr vielleicht auch, aber meistens, fast immer. Ja, genau, also meistens werden die dann Trainer oder sowas, oder Berater oder Manager oder Moderator im Fernsehen, weißt du, dann sind sie zu alt zum Springen, aber dann reden sie halt über Springen. Oder helfen Jungen beim Springen. Oder helfen Leuten beim Springen, dass die den anderen beim Springen helfen. So geht es immer weiter. Und das ist eigentlich so wie bei uns, bei der Jüngerschaft. Also wir haben das ewige Leben schon, wir sind ja ganz, ganz entspannt und fröhlich unterwegs. Und natürlich haben wir das Ziel, dass wir dann noch ein paar mitnehmen. Also ich finde es so genial. Der Stefan wartet auf uns und der Karl wartet auf uns und verschiedene andere warten auf uns. Die kennen wir schon alle, die sind schon dort beim Herrn. Und habe ich schon mal vom Lothar erzählt aus Trostberg. Den habe ich kennengelernt und dann haben wir ein bisschen über den Herrn geredet. Der war total einsam, wollte immer sterben und sich umbringen und hat sich dann bekehrt. Der war 10 Jahre jünger als ich und dann lag er Wochen später einfach tot im Bett. Hat ihn der Herr irgendwie abgeholt. Und die Polizei hat dann noch ermittelt, weil seine Füße waren mit dem Gürtel zusammengebunden. Er lag einfach da tot im Bett. Und ich habe dann so also gedacht, das ist ja eigenartig, wieso bindet sich die Füße mit dem Gürtel zusammen? War kein Fremdverschulden, einfach. Und ich habe dann so überlegt, wahrscheinlich hat ihn der Herr einfach abgeholt, weil er so lebensmüde war. Und der Lothar, der wartet jetzt auch schon dort. Wenn ich dann wieder sehe, habe ich schon ganz vergessen, wie der ausschaut, sagt er, hey Franz, kennst du mich nicht mehr? So, genau, wer bist denn du? Ach, ich bin doch der Lothar, der damals. Das wird toll. Das wird wunderbar. Und das haben wir schon gehört heute, dass das Opfer für alle reicht und dass für die ganze Welt und im Missionsbefehl, den wir ja in verschiedener Wortwahl oder die Evangelisten haben mal halt überlegt, was sie da aufschreiben, da haben wir dieses alle immer wieder. Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich bin bei euch alle Tage. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Gehen wir so zum nächsten Evangelium gehen. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Und in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel. Ich habe alle in Johannesevangelium gesucht, aber keins gefunden. Und wir springen das jetzt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Enden der Erde. Bis dahin, bis zum letzten, hintersten Dorf. Und erinnern wir uns heute wieder daran, dass das unsere Aufgabe ist. Rico, die Traktate habe ich schon da hinten hingestellt. Also der Rico hat schon den nächsten Verteilansatz geplant, will das immer aufrechterhalten auch, dass wir auch in dieser Weise das Evangelium weiterbringen. Und jeder von uns soll irgendwie an dem großen Projekt beteiligt sein. Ganz verschiedene Detailaufgaben gibt es da. Die Frage ist natürlich, sollen wir jetzt alle wegziehen? Geht hin in alle Welt. Sagen wir so, wir alle ziehen nach Australien, die anderen alle aus Australien ziehen nach Hutturm. Und dann ist einfach, in alle Gemeinden sind plötzlich andere Leute, weil sie irgendwo hingezogen sind. Das ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll. Jesus hat das ja gesagt, als das Evangelium noch nirgends bekannt war. Deshalb sollen sie überall hingehen und das Evangelium bekannt. Das war gar nirgends bekannt. Heute ist es anders. Das Evangelium wird gepredigt in jedem Land dieser Erde. Da habe ich jetzt letztens Nachrichten gehört von Madagaskar, dass da so eine starke Hungersnot ist. Und Madagaskar, kenne ich nur von dem Zeichentrickfilm, von den Pinguinen. Und dann habe ich ein bisschen so, ich kenne jemanden, der jeden kennt, der Andreas Linden aus Salzburg. Dann habe ich gesagt, Andreas, kennst du einen Missionar aus Madagaskar? Sagt er, ja klar, da kenne ich den Colin. Mit dem war mal in Kontakt, weil der den Kommentar von William MacDonald haben wollte in Französisch für die Christen aus Madagaskar. Und dann, so die reden da irgendwie Französisch, habe ich dem Colin geschrieben, Colin Crow. Und dann konnte der Deutsch. Das war dann so super. Er schreibt den ersten Satz, hallo Franz, schön, dass du dich meldest, aber mein Deutsch ist nicht so gut. Und dann hat er in Englisch weitergeschrieben und dann habe ich nichts mehr verstanden. Den ersten Satz habe ich noch verstanden, aber... Dann habe ich geschrieben, hallo Colin, dein erster Satz war so gut, verständlich für mich, dass ich glaube, dass du meine folgenden Sätze jetzt auch verstehst. Und jetzt sind wir da auf Deutsch und so. Und jetzt fliegt er dann wieder nach Madagaskar. Und da hat er einige Christen, die er betreut. Also egal wo, im hinterletzten Winkel gibt es irgendjemand, der dann wieder da Christen kennt. Das ist Wahnsinn. Da gibt es sogar Bibelschule. Vielleicht nicht nur eine. Also da ist richtig was los in Madagaskar. Und... Vielleicht fliegen wir da nächstes Jahr hin, Andi. Oder Johannes, der Französisch ist besser als beim Andi, gell? Ja. Es gibt noch Volksgruppen und Stämme, wo das Evangelium unbekannt ist, die noch keine Bibel haben, weil sie gar keine Sprache besitzen. Und der Eduard Schröder, Christian, du kennst den Eduard Schröder, gell? Ein junger Bursche, der mit dem Christian, mit der Martina beim TMG in Österreich war, der bereitet sich jetzt vor, dass er nach Papua-Neuguinea geht, weil er hat so eine Begabung von Sprachen. Und jetzt will er dann mitarbeiten bei der Bibelübersetzung. Finde ich Wahnsinn. Dann sage ich, Eduard, du musst zu uns kommen, nach Hutturm, du musst dich vorstellen. 31.10., schreibst du schon mal auf, soll der hier auftauchen. Habe ich mit ihm ausgemacht, er wollte es mit dir besprechen, ob du da bist.
Ja.
Also 31.10., 5. Sonntag des Monats, Andi, was heißt das? Missionssonntag, machen wir mal wieder. Eduard Schröder erzählt von Papua-Neuguinea und schon haben wir wieder ein Projekt. Das ist doch toll, weil wenn der Eduard nach Papua-Neuguinea geht, dann kannst du da bleiben. Boah, zum Glück. Schauen wir, wie du einen gefunden, der für uns geht. Und ich habe das überlegt, ein Motto für unsere Gemeinde wäre doch toll, wenn es heißen würde, geh hin oder hilf jemand zu gehen. Es gibt nur entweder oder. Also geh hin oder geh hilf. Das war wichtig, dass wir daran arbeiten. Und ich freue mich, wenn der Eduard kommt. Ich habe ihn schon mal in Rumänien getroffen, zufällig beim Johann. Ich weiß gar nicht mehr, warum der auch da war. Ach so. Ja, und da war ich total begeistert, weil der hat so eine Begabung für Sprachen einfach, dass er da jetzt daran arbeiten will, neue Schrift zu entwickeln oder was auch immer. Ihr werdet das ja dann bald hören, Ende Oktober, wenn er kommt. Machen wir es mal so, schauen wir uns mal den größten Missionar aller Zeiten an in der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Wie der das gemacht hat, der Paulus, Apostelgeschichte 9. Vers 28. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden. Aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. In kurzer Zeit war es so, der Paulus hat so eine super Missionsarbeit hier angezettelt, dass er schon in Lebensgefahr war. Und dann heißt es, als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Also der richtigen Aufruhr gemacht, was der richtig kraftvolle Predigt. Dann haben sie ihn weggeschickt und wisst ihr, was dann passiert ist, als sie ihn weggeschickt haben? Und so hatte nun die Gemeinde Frieden. Jetzt haben sie sich wieder beruhigt. Verstehst du, das war eigentlich super. Als der weg war, da ist wieder Ruhe eingekehrt. Und es gibt mehrere solche Stationen im Leben vom Apostel. Kapitel 17 in Thessalonich. Kennen wir auch die Geschichte. Also ziemlich schnell sozusagen gab es Probleme. Der Paulus hatte nur 3 Sabbate Zeit, um zu predigen, weil dann der Aufstand im Volk so groß geworden ist von den Feinden des Evangeliums, allen voran von den Juden. Die haben einen Aufruhr angezettelt. Und in Vers 10 lesen wir dann, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Schon wieder ein Riesenaufstand in der Stadt und haben sie ihn weitergeschickt, damit wieder Ruhe einkehrt. Also ich will auf was Bestimmtes hinaus heute und die Auflösung kommt noch. Jetzt haben wir das überlegt. Okay, der Paulus war 3 Wochen in Thessalonich, hat seinen Dienst getan, hat das Evangelium gepredigt und dann hat er 2 Briefe geschrieben an die Thessalonicher. Und da haben wir dann überlegt, schauen wir uns jetzt mal an, 1. Thessalonicher, Kapitel 1. Ich habe mir überlegt, was wird jetzt der Paulus wohl den Thessalonichern schreiben? Er hat ja nur sehr kurz Zeit gehabt zu predigen. Also sein wunderbarer Dienst im Reich Gottes, der sehr wichtig war für die Stadt, war auf wenige Wochen beschränkt. Und jetzt ist meine Frage, was er den Thessalonichern sagt. Aus der Distanz schickt er ja Briefe dahin. Timotheus hat er hingeschickt, um zu schauen, wie es geht und so. Er selber konnte nicht hin, aber es wäre wieder Aufstand ausgebrochen. Hat der Paulus so geschrieben, also immer überlegt, was könnte der denn schreiben? Mich haben sie verfolgt und vertrieben, nun seid ihr dran. Predigt den Sündern in Thessalonich. Es ist ein harter Boden, lasst euch nicht abschrecken. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Wenn sie euch nicht aufnehmen, zieht weiter. Oder so geschimpft zu den Thessalonicher? Na, nicht. Und dann habe ich jetzt heute Morgen nochmal die Thessalonicher Briefe, die 2 durchgelesen, auf der Suche nach dem Aufruf, predigt das Evangelium, lasst euch nicht unterkriegen. Vergeblich. Ich habe nichts davon gefunden in den Thessalonicher Briefe. Das ist sehr wichtig, dass wir das beachten. Ich bin jetzt einmal schon bei Zettel Nummer 11 und haben bloß bis 17. Naja. Muss ein bisschen was einflechten. Was macht der Paulus stattdessen bei den Thessalonicher? Also Kapitel 1, Vers 2, wir danken Gott alle Zeit für euch alle, gedenken euer in unserem Gebet, denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe, an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus. Er lobt sie, Vers 6, Kapitel 1. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Und seid ein Vorbild geworden für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Das ist Wahnsinn. Da gibt es viel Grund zum Loben dort. Im zweiten Kapitel erinnert der Paulus die Thessalonicher daran, wie die Apostel, das apostolische Team, von dem, was der Jonas letztes Mal geprägt hat, wie das apostolische Team sich dort verhalten hat. Und zwar so vorbildlich, dass die Gemeinde nichts Schlechtes an den Aposteln gefunden hat. Sie haben fleißig sogar selbst gearbeitet, sogar so fleißig gearbeitet, dass sie noch was für die Gemeinde übrig hatten, die Apostel. Ja. Und dass der Paulus getrost sagen kann, ahmt uns nach. Wir waren eure Vorbilder, wir waren wie eine Mutter, wir waren wie ein Vater zu euch. Und dann dankt er wieder in Vers 13, Kapitel 2, dass sie das Wort Gottes aufgenommen haben, nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort. Und dann schickt er in Kapitel 3, erzählt er davon, dass er sich so gesorgt hat um die Gläubigen dort, wie es denen wohl geht, dass er Timotheus hingeschickt hat und er kommt wieder zurück. 3, Vers 6. Und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe, dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und euch danach sehnt, uns zu sehen. Also sehr vertrauliche interne Dinge. Okay? Und dann lehrt er sie, weil sie waren, Paulus hat gehört, dass sie entmutigt waren, weil Geschwister aus der Gemeinde sind gestorben, sind abberufen worden vom Herrn. Sie haben sich dann gefragt, was ist mit denen, sind die verloren? Und dann tröstet er sie im vierten Kapitel, sagt, macht euch keine Sorgen. Wenn der Herr dann vom Himmel kommt, da werden die zuerst auferstehen und mit euch zusammen dann zum Herrn gehen. Also die sind nicht verloren, keine Sorge, ist alles in Ordnung. Der Herr ist nicht zu spät. Also, vielleicht haben sie Märtyrertod erlitten, weil sie waren ja im Bedrängnis, die Thessalonicher. Und er bereitet sie vor im fünften Kapitel, und sagt ihnen, dass sie wachsam sein sollen und dass sie ja wissen, dass der Herr kommt, ihr Dieb in der Nacht. Also sehr fein und seelsorgerlich. Und er fordert sie überhaupt nicht auf. Erinnert euch an den Missionsbefehl. Lasst euch nicht unterkriegen und so und so und so. Stattdessen im vierten Kapitel, ich lese mal ab Kapitel 3, Vers 11, oder da schauen wir uns so einige Verse an. Das sagt der Paulus zu ihnen, 3, Vers 12. Euch lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben, damit eure Herzen gestärkt werden und untadelig sein in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Jesus Christus kommt. Und dann, Kapitel 4, weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, was er ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Und dann erinnert er sie, vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, an die Predigt über die Heiligung, da haben wir diesen Text gelesen. Lebt in der Heiligung, meidet die Unzucht, jeder soll sich um seine eigene Frau kümmern und sie in Heiligkeit und Ehrbarkeit gewinnen zu versuchen, nicht wie die Heiden in gieriger Lust. Keiner soll den anderen Bruder aus der Gemeinde übers Ohr hauen in geschäftlichen Dingen, weil Gott hat uns berufen nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. Und Vers 9, die brüderliche Liebe dort in der Gemeinde, die war so ausgeprägt, dass Paulus sagt, Von der brüderlichen Liebe aber ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Und jetzt noch Vers 11 und Vers 12. Setzt eure Ehre darein, dass ihr ein stilles Leben führt, das eure schafft, mit euren eigenen Händen arbeitet, wie wir euch geboten haben, damit ihr ehrbar lebt vor denen, die draußen sind und auf niemanden angewiesen seid. Also das ist sehr auffällig, dass die ganzen Anweisungen an die Thessalonicher sehr innere Dinge sind. Okay? Die Bruderliebe, die stillen Werke, das sozusagen das vorbildliche Leben vor der Welt draußen. Das ist der Schwerpunkt von Paulus. Und die Bruderliebe, die über die Grenzen der Gemeinde hinausgeht, die sich ausgeweitet hat auf ganz Mazedonien und Geschwister. Jetzt muss ich hier Karte 12a einfügen. Mazedonien ist nach meiner Erkenntnis hinten auf der Landkarte größer als Niederbayern. Größer als Niederbayern. Und von hier, von der Ostfront bis nach Kelheim, fahre ich über eine Stunde auf der Autobahn. Das ist wirklich weit. Fahr mal runter nach Simbach, fahr mal nach Regen, wo der Bruder gestern da war, oder wo auch immer du in Niederbayern unterwegs bist. Das ist wirklich riesig. Und die Geschwister da in Thessalonik, die kleine Mini-Gemeinde, die war überall bekannt in dem Gebiet, wegen ihrer Liebe zueinander. Und die haben eine enge Verbundenheit gepflegt. Gestern beim Gebetstag war vor jeder Gemeinde einer da. Ist doch toll, das ist besser wie keiner. Der Thomas von Bruckberg und der Boris von Kelheim und so. Wir sind wir schon mit der eigenen Gemeinde Gebetsstunde so kurz vorm Überleben, dass sozusagen, wenn man sagt, machen wir mal einen Gebetstag für Niederbayern, ja, da brauchen wir es nicht so früh erwarten. Ich mache euch gar keinen Vorwurf. Ich erinnere mich noch an die Selina, die jetzt Weiß heißt. Als sie gerade jung bekehrt war, da hat sie gehört, dass am Samstag ein Niederbayern-Gebetstag in Huttum stattfindet. Sie natürlich, klar, da muss ich hin. Gell? Und sie kam genau zur Mittagspause, als ich und der Bernd hinten im Esssaal zu zweit saßen. Da kommt sie rein und sagt, was ist denn da los? Ich dachte, heute ist Niederbayern-Gebetstag. Und dann habe ich gemerkt, dass die Selina denkt, dass da die ganzen Christen von Niederbayern zum Gebet zusammenkommen. Na, das war vielleicht peinlich. Das war echt peinlich. Mittlerweile macht sie uns alle was vor und fordert uns heraus. Ja. Das ist gewaltig. Also, wenn wir zurück zum Thema kommen, ist es sehr stark nach innen gerichtet. Und vor allem ist es eine Arbeit, die der Paulus den Thessalonichern aufgibt, die nicht einen Aufruhr verursacht, in erster Linie. Ich kann ja das total gut Aufruhr verursachen. Als ich zum Glauben gekommen bin, der Pastor einer Baptistengemeinde, da haben wir so große Plakate gemacht, also so große Transparente, vorne und hinten Bibelvers drauf, und so sind wir dann Pastor rumgerannt, in der Fußgängerzone. Und haben wir die Leute da belästigt. Kannst du das vorstellen? Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Aber so mannshohe Plakate, weißt du, dann haben wir richtig krass so gepredigt und die Leute aufgehalten und sagen, du musst an Jesus glauben. Aber natürlich, also das ist ja ein harmloser Aufruhr. Der Staat schützt ja uns in unserem Glauben. Wir dürfen ja unsere Meinung äußern. Aber da war alles anders. Die waren sowieso bedrängt, auch ohne große Predigt, die Thessalonicher, nur einfach, weil sie sich bekehrt haben. Da haben wir es gut. Wir können einen Ausflug machen und richtig Staub aufwirbeln. Nur die Frage ist, bringt es was? War es schon 20 Jahre lang Traktatverteilung? Du, Rico? Auch so lang? Ja, man kann schon Staub aufwirbeln und richtige Action machen und so. Ich erinnere mich an die ersten Parteilaktionen, als wir von Österreich gekommen sind. Da hat der Attila wunderbare Gulaschsuppen gekocht. Die haben wir in der Spitalstraße, da ist so ein Stadtpark. Da ist er dann mit seinem Lieferwagen gekommen. Da war hinten der riesen Topf drin. Und da waren mindestens 20, 30 Arbeiter. Da waren wir in Wasser unterwegs. 10.000 Traktate verteilt. Zwei haben sich gemeldet, einer hat mir Schläge angedroht und der andere war der Alex. Aber das hat nur 5 Jahre gedauert oder 7 sogar, bis er sie bekehrt, oder 5 mindestens. Der Herr gebraucht es schon. Aber die Apostel verschwinden und du bleibst. Du bleibst bei deinen Nachbarn, bei deinen Arbeitskollegen, bei deiner Familie, bei deinen Eltern, bei deinen Kindern. Und ich habe auch mir am Anfang aufgeführt wie Apostel nach der Bekehrung. Und das hat nur Ärger verursacht in der Verwandtschaft und alle Türen zugeschlagen innerhalb von 2, 3, 4 Monaten. Weiß ich nicht, schnell auf alle Fälle. Und ich denke jetzt wirklich, wenn ich so über die Gemeinde nachdenke, ihr macht es wirklich gut. Habe ich so an die Tina nach, über die Tina nachgedacht, wie sie sich um die Elfriede kümmert. Und dann kommt die Elfriede und die bringt dann die Anita mit. Die Anita bringt dann... weißt du, die bist... Genau, den bringst du mit. Also, darf ich auch sagen. Elfriede ist unsere beste Gemeindemissionarin. Das hat sich schon mal aufgefallen. So schaut's aus. Aber passt eh. Die Hanna zum Beispiel. Wo ist denn die Hanna? Ist die gerade Kinderstunde, gell? Ja. Hanna macht Kinderstunde. Wisst ihr, was die Hanna gemacht hat? Ein Mädchen hat sie angeschrieben auf Instagram oder keine Ahnung über das Internet, ob sie mit Florian verwandt ist. Florian Silbereisen. Weißt du, die kannte die gar nicht. Dann haben sie kennengelernt. Und hat sie es zum Herrn geführt und die hat sie bekehrt. Die hat sie noch nie gesehen. Und dann hat die Hanna immer geschrieben mit ihr und haben sie gemeinsam eine Gemeinde gesucht. Dann hat sie wieder mir geschrieben, Papa, was soll ich sagen und so. Habt ihr das schon mal geschafft? Ich nicht. Du bist schon seit 25 Jahren, stresse mich schon und die Hanna führt einfach ein Mädchen mit dem Smartphone zum Herrn. Keine Ahnung, wo die wohnt, irgendwo in Norddeutschland. Die hat die noch nie gesehen.
Digitalisierung.
Ja, das ist krass, also... Ich bin so dankbar, dass der Hans Werner jetzt immer zum Alex fährt. Der kann das viel besser. Ich kann auf einer bestimmten Ebene mit dem Alex reden, aber der Hans Werner sitzt sich hier und dann schlagen sie die Bibel auf und dann machen sie eine Bibelarbeit. Das kann ich irgendwie nicht. Ich kann schon über den Herrn mit ihm reden, aber das kann ich nicht. Und so kann jeder von euch irgendwas, was der andere kann oder nicht. Und jetzt unterhalten wir uns heute über die Raumaufteilung, weil wir haben schon fast wieder zu wenige Räume, weil wir brauchen nur 4 Räume gleichzeitig neben der Predigt für die ganzen Kinder. Das ist doch schön. Und putzen und spülen und kochen und dienen. Also, ich denke, wir machen vieles richtig. Aber überlegt, kann ich das überhaupt sagen bei der Predigt? Ich will doch ermahnen und schimpfen eigentlich nochmal. Kann man einfach sagen, ihr macht alles richtig. Das ist ja Predigt. Da sagt er ihr dann, ja super, dann brauchen wir uns jetzt ja nicht mehr anstrengen. Das ist ja auch doof. Aber Paulus macht genau das bei der Thessalonicher, der lobt sie einfach den ganzen Brief lang, lobt er sie, weil er sie so gefreut. Und das meiste ist ja unsichtbar, was ihr alles draußen macht in der Welt. Bei einigen Leuten weiß ich das, aber das meiste bleibt unsichtbar. Und der Herr sieht es. Der Herr sieht. Also da haben wir gleich erinnert, der Herr sieht, da war doch was im Alten Testament, dann habe es nicht mehr gefunden, weil ich auf falsche Begebenheit geguckt habe von der Hagar. Da gibt es ja 2 so Begebenheiten, die rennt ja schon mal weg, weil sie irgendwie das nicht aushalten kann, diese ewige Demütigung da von der Sarah. Und dann später wird sie weggeschickt, aber beim ersten Mal, als sie selber weggeht und einfach noch keinen Sohn hat und total entmutigt ist als Dienstmagd. Da sitzt da irgendwo in der Wüste und denkt sich, wo soll ich hin, da kann ich nicht bleiben, keine Ahnung, was ist mein Leben überhaupt wert. Und der Herr spricht sie an. Weißt du, von ihr stammen die Moslems ab. Das ist auch krass, dass er eine Verheißung gibt für einen Sohn, da wird ein großes Volk daraus. Boah, der Herr ist groß, also er tut vieles unter den Moslems heute und die ganze Zeit. Der liebt die genauso wie uns. Und sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Wo ist denn das jetzt? Jetzt finde ich schon wieder nicht mehr. Ah, jetzt in Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Was ist denn das? El, Olam? einer der Titel Gottes, der Name Gottes im Alten Testament. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und deshalb ziehen wir jetzt nicht alle weg, sondern wir bleiben einfach da, sind Salz und Licht, unterstreichen das Evangelium mit guten Worten, versuchen eine nächste Generation, nämlich unsere Kinder, für den Herrn zu gewinnen, weil dann können wir getrost auf Wiedersehen sagen, wenn es soweit ist. Wenn dann die Gemeinde weiterlebt und da wissen wir dann, ja, der Greindl-Tom und der Jonas und der Johannes dann und dann vielleicht der Jonathan. Gestern sagt die Jonathan, Papa, ich bin heute in der Früh aufgestanden und habe schon Bibel gelesen. Sag ich, na, Wahnsinn. Das ist richtig toll. Also übrigens, was wir unbedingt machen müssen, wir müssen mal der Daniela Fleischer irgendwie ein Paket packen oder irgend sowas, weil die macht so eine tolle Arbeit mit den Kindern. Meine Kinder, die sind so krass verwandelt, wieder zurückgekommen von der Freizeit von Österreich. Die waren, haben die ganze Zeit Jesuslieder gesungen. Das war total stark. Und die hat irgendwie 6 oder 7 Freizeiten hintereinander, gell? Eine nach der anderen, das Mädel. Die ist krass. Wirklich. Habe ich so über die Birgit nachgedacht. Birgit Alsdorf, die haben mir gedacht, die werden wahrscheinlich mehr Dreck weggeputzt haben in den letzten Wochen als den Rest ihres Lebens und die Zeit davor, oder? Und weißt du, ich sag's mal ehrlich, Flutkatastrophe, Flutopfer, die ganzen Häuser, das war mir völlig egal. Ja, warum? Das ist nicht mein Nächster, verstehst du? Ich kann kein Mitleid aus meinem Herzen pressen, weil da wenig drin ist. Aber weil du von dort bist und weil es deine Nächsten sind und so, dann kannst du das, weißt du? Wir haben das überhaupt nicht von der Gemeinde, wir haben das gar nicht registriert, also ich kaum. Aber der Herr hat es registriert. Wir haben 30.000 Euro eingesammelt für die Flutopfer. Nicht nur in Hutturm, da haben auch Geschwister aus Kelheim von überall, keine Ahnung wo überall her, Geld gegeben. Das ist gewaltig. Es ist sogar so, dass unsere Gemeinde in manchen anderen Gemeinden in Niederbayern ein Vorbild ist für das, was sie tun und manche tun. Ich weiß es, weil ich komme ja rum. Das finde ich eigentlich schön. Und der Paulus, der war einfach begeistert von den Thessalonicher. Und er fordert sie heraus. Und er sagt in Kapitel 3, Vers 12, euch lasst ihr daher wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann. Ihr habt nur Luft nach oben. Ihr könnt es nur wachsen. Oder in Kapitel 4, Vers 1, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Oder im Vers 10, das tut ihr auch an allen Brüdern, die in ganz Mazedonien sind. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, dass ihr darin noch vollkommener werdet. Die Thessalonicher, die haben nicht, ich glaube, sie sind nicht versteckt mit dem Evangelium, aber die sind dort geblieben und haben ihren Dienst getan in der Stille. Ein vorbildliches Leben vor der Welt. Und in 1 Vers 8 heißt es, das finde ich am krassesten, das Zeugnis da, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. Stell dir vor, an allen Orten. Über Niederbayern hinaus, über Mazedonien hinaus waren die Thessalonicher bekannt. Das ist wunderbar. Das ist gewaltig. Und wir wollen ihnen nacheifern. Ich brauche jetzt gar nicht große Taten verkündigen. Ich denke, machen wir so weiter, was wir tun. Wir haben nur Luft an manchen Stellen, viel Luft nach oben. Wir haben jetzt nach der Corona-Krise, ist einfach auch schwierig manchmal, dass unser Essen wieder anläuft und so. Also gerade Gebetstag. Ich war gestern richtig entmutigt, teilweise, weil fast keiner von euch da war. Dann habe ich zum Tom gesagt, es war schon bei der Niederbayern-Konferenz so schlimm, in Anführungszeichen, da waren irgendwie 15 Leute oder waren es 17 Leute, obwohl eigentlich hätten es 50 Plätze gehabt. Und dann habe ich gestern zum Tom gesagt, Tom aus Bruckberg, hören wir auf. Ja, weißt du, was hat das für einen Sinn, wenn man Niederbayern einen Gebetstag macht und es kommt von jeder Gemeinde bloß einer oder so von auswärts, da können wir ja genauso gut in unsere Gemeinden beten. Dann sagt der Tom, nein, wir hören nicht auf. Und der Walter hat was Gutes gesagt, der Walter sagt, wenn wir jetzt aufhören, dann fangen wir nicht mehr an. Das stimmt. Also lassen wir nicht nach. Die Martina Bauer oder andere Leute oder der Frank zum Beispiel, die haben mit manchen Eigenschaften von mir massive Probleme. Weißt du, wenn ich wieder anders Format ausdrucke oder wenn mir jede Woche was Neues einfällt oder dann sage ich so. Und dann habe ich mir so eine schöne blaue Jüngerschaftsmappe zusammengestellt und dann 3 Jahre später sagt die Martina, du Franz, die Mappe, die schmeiß ich jetzt weg. Die brauche ich nicht mehr, weil was soll ich damit, weißt du, so. Und stimmt, also das ist sozusagen, es ist eine Katastrophe. Sie bewegt sich gerade noch so im Rahmen. Und deshalb, wenn ich euch ermahne, etwas zu tun und ihr tut es nicht, dann ist ja in Ordnung, weil ihr denkt wahrscheinlich, ja gut, nächste Woche hat er wieder eine neue Idee und dann sollen wir wieder was anderes machen. Also lassen wir es lieber gleich. Meine Frau sagt da immer, wenn ich eine neue Idee habe, sagt sie dann, naja. Dann sage ich, du bist so eine Ermutigung für mich. Das ist Wahnsinn. Das ist wie so ein Eimer Wasser, so dusch. Aber sie weiß es ja, aus Erfahrung. Aber pass auf, wenn der Johann sagt, der diese Eigenschaft nicht hat, diese gute Sprunghaftigkeit, wenn der Johann sagt, es wäre schön, wenn beim Gebetstag jeder mindestens eine Stunde hier wäre und ihr seid dann nicht da, dann tut es mir leid. Da gibt es keine Ausrede mehr. Gut, also, ich habe noch ein Lied zum Abschluss von der Kay Gaunt. Wer kennt eigentlich Kay Gaunt? Kay Gaunt ist Wahnsinn. Ja. Aber ich weiß nicht, wie alt die schon ist. Ungefähr so alt wie die Frankie. Oder?
Nein, ich glaube so
alt. Ja. Und wenn du manchmal denkst, dass der Dienst unbedeutend ist und klein und dass er vergessen ist und verloren, dann ist das genau das richtige Lied für dich, weil manchmal ist so, weißt du, immer die da vorne stehen, sind so die großen Macker, aber das ist eigentlich nicht das Wichtigste. Und jetzt hören wir noch das Lied an, dann sind wir fertig.
Ich hätte noch eine Frage, ist das hier erlaubt?
Warte, wir machen mal kurz Pause dann.
Jetzt?
Wenn es unter 5 Minuten ist?
Ja.